So, 20 Leute, das ist doch eine gute Zahl. Dann fange ich mal an. Herzlich willkommen, guten Abend zu unserer Veranstaltung vom RAV und vom Grundrechtekomitee. Ich begrüße euch ganz herzlich. Mein Name ist Lotte Lalois. Ich bin die Pressereferentin vom RAV und in meiner anderen Funktion freie Journalistin. Ich darf die Veranstaltung heute moderieren und soll als allererstes darauf hinweisen, dass sie aufgezeichnet wird, damit alle Bescheid wissen, die sich später zu Wort melden. Wir wollen ungefähr eine Stunde sprechen und danach die Runde öffnen für Fragen aus dem Publikum. Es sind ungefähr 20 Leute. Schön, dass ihr da seid. Einfach in den Chat schreiben und dann versuchen wir nachher darauf einzugehen. Zuerst darf ich meine Gäste vorstellen. Und zwar bei mir auf der linken Seite haben wir Cengiz Barıskanmaz. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Er ist Professor für Recht der sozialen Arbeit an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Fulda. Und seine Lehr- und Forschungsschwerpunkte sind Verfassungsrecht, Menschenrechte, Antidiskriminierungsrecht, Critical Race Theory, postkoloniale Theorie und Intersektionalität. Herzlich willkommen, Cengiz.
Danke für die Einladung.
Auf der anderen Seite ist Berkan Kaya. Er promoviert derzeit am Lehrstuhl für öffentliches Recht bei Professor Dr. Christoph Möllers an der Humboldt-Universität zu Berlin und ist hier in seiner Funktion als Vorstandsvorsitzender des postmigrantischen Juristinnenbundes. Genau, schön, dass ihr beide da seid. Wir drei wollen
Danke.
heute diskutieren über antirassistische Perspektiven auf das AfD-Verbot. Ganz grob kann man sagen, Berkan sagt, aus antirassistischer Perspektive muss die AfD verboten werden. Und Cengiz argumentiert dagegen und sagt, die AfD sollte auch aus einer antirassistischen Sicht nicht verboten werden. Wie genau die beiden das begründen, hören wir jetzt gleich. Bevor wir beginnen, möchte ich noch mal darauf hinweisen, dass wir natürlich alle die AfD als große Gefahr ansehen und hier in einem solidarischen, kritischen Rahmen über Strategie eher diskutieren als über die AfD. Aber das sollte ja klar sein und dass es natürlich auch harte Momente geben kann, gerade wenn man selber Rassismus betroffen ist, wenn wir auch über die Beispiele sprechen, die diese Partei leider ständig liefert. Ich würde damit einfach anfangen und euch beide bitten, uns nochmal in Erinnerung zu rufen, warum wir hier sind, warum wir das leider besprechen müssen, was die AfD eigentlich an Belegen liefert, die aus einer antirassistischen Sicht ein Verbot nötig, möglich oder sinnvoll machen. Vielleicht möchtest du anfangen, Berkan.
Ja, kann ich gerne machen. Also genau, die Belege dafür sind ja zahlreich. Ich glaube, da so wenig rauszupicken ist schwierig oder irgendwie kontingent, weil ja, das ähnelt sich. Es gibt vielleicht so, oder vielleicht worauf ich welche zwei Punkte ich so rauspicken würde, wären, also die kann man sich ja auch in dem OVG-Urteil aus dem März genauer anschauen. Da wurde insbesondere so als rassistische Punkte aufgemacht, die Herabwürdigung und Diffamierung von Muslimen, also insbesondere muslimischen Männern, aber auch insbesondere überhaupt Menschen islamischen Glaubens. Da werden so Sachen gesagt, wie dass man irgendwie Menschen, die, also da wird die Religionsfreiheit aberkannt, das gelte nicht als Religion, man würde da irgendwie Messermänner und so weiter nach Deutschland holen. Genau, diese Sachen werden da immer wieder aufgemacht und natürlich auf der anderen Seite, das jetzt, also diese Menschen, der Menschenwürde-Aspekt und auf der anderen Seite aber auch aus so demokratischer Perspektive wird unterschieden immer wieder zwischen dem eigentlichen deutschen Volk und ethnisch-kultureller Volksbegriff immer wieder beschworen, der irgendwie hochzuhalten sei, auch wenn also die behaupten immer wieder, dass die irgendwie damit immer noch verfassungskonform sein. Da können wir auch vielleicht gleich drüber genauer sprechen, aber da wird dann unterschieden zwischen zum Beispiel Passdeutschen, das ist immer wieder ein Begriff, der fällt, und dann halt den Trägern der deutschen Identität, so wie sie das nennen. Und genau, ich glaube, das sind so immer wieder so die Trope, die aufkommen, die aufmachen in der AfD, und in der sich der Rassismus unter anderem widerspiegelt.
Vielen Dank erstmal. Und auch wenn du nicht für ein Verbot bist, Cengiz, beobachtest du den Rassismus ja trotzdem und hältst ihn ja trotzdem für ein Problem. Kannst du da vielleicht zum Reinkommen, warum das ein Problem ist, vielleicht nochmal zwei, drei Beispiele nennen?
Ja, vielen Dank, Lothar, auch für die Einladung. Es ist super interessant, dass du am Anfang die AfD als eine große Gefahr bezeichnet hast und dann jetzt das Rassismus als ein Problem, weil ich wollte tatsächlich bei deinem Satz anknüpfen und meinen, also wenn ich auch wirklich
umkehren darf und provozieren darf, finde ich die AfD nicht, also sehe ich die AfD nicht als eine große Gefahr, aber als ein Problem. Ja? Und darüber, genau diese Nuance würde ich gerne einbringen, weil ich finde, dass die aktuell regierenden Zentrumparteien eine viel größere Gefahr darstellen, nicht nur für die rassialisierte Gemeinschaften, nicht nur für die vulnerablen Gruppen aus einer antirassistischen Perspektive, aber auch aus einer demokratietheoretischen Perspektive, finde ich, die aktuelle Regierung oder aus einer rechtsstaatlichen Perspektive, wenn wir sehen, wie repressiv der Rechtsstaat heutzutage definiert wird, würde ich die AfD nicht als die eigentliche Gefahr bezeichnen. Dennoch möchte ich natürlich im gleichen Atemzug die AfD nicht verharmlosen. Ja, das ist absolut nicht das Problem. Aber Leute, wenn wir uns wirklich das mal alles genauer hinschauen, ja, es gibt die Entscheidung des OVG Münster. Es gibt auch mehrere Berichterstattungen der Verfassungsschutzbehörden. Und wenn es tatsächlich zu einem Verfahren kommen sollte, ist es ja der Gesamteindruck, der am Ende den Ausschlag geben wird, ob AfD verfassungsfeindlich, dementsprechend doch verfassungswidrig sein muss. Und da würde ich sagen, ist mir wichtig, dass wir auch immer das AfD-Programm als Ausgangspunkt nehmen müssen, auch wenn das nicht im Programm selbst ausschöpft, ja. Und wenn das AfD-Programm verglichen wird mit anderen Programmatiken, würde ich tatsächlich zu dem Ergebnis kommen, dass entweder mehrere Punkte schon umgesetzt sind oder von anderen Parteien auch umgesetzt werden. Und ich weiß, es gibt auch die Argumentation das Argument, warum die AfD möglicherweise rassistisch sein könnte, oder ein weiterer Beleg dafür, dass AfD rassistisch argumentiert, ist der Volksbegriff. Ja? Und da würde ich auch sehr vorsichtig sein. Ja? Ich glaube, den Fehler, den wir nicht machen dürfen, ist, dass wir inzwischen eine liberale Demokratie gewöhnt sind und dass Demokratie auch anders aussehen kann, dass wer zum Volk gehört, auch mal anders definiert werden kann und dass wir auch gegebenenfalls damit leben müssen, auch wenn es keine schönen Zeiten sein werden. Wir kommen ja aus einer Zeit, wo es nicht schön war, wo inzwischen das Volksbegriff inzwischen inklusive geworden ist. Aber lange Rede, kurzer Sinn, glaube ich, dass es eine einfache Übung ist, um immer wieder ein paar Beispiele zu geben, warum die AfD rassistisch ist. Aber ich glaube, es ist eine viel herausfordernde und eine integere Übung, um immer die AfD im Vergleich zu anderen Parteien mitzudiskutieren. Ja?
Ja, das Argument ist, glaube ich, auch keins, wo Berkan komplett widersprechen würde. Also der Rassismus der bürgerlichen Mitte im großen Stil abschieben, wie Bundeskanzler Olaf Scholz das möchte, oder eben auch die faktischen Abschiebungen, die stattfinden in Ländern, in denen es nicht sicher ist, das ist sehr gefährlich. Der Rassismus der Mitte ist, glaube ich, in unserer Runde unbestritten. Allerdings ist es für Berkan genau ein Argument zu sagen, der Rassismus der bürgerlichen Mitte oder der bürgerlichen Parteien, die nicht die AfD sind, ist genau dadurch größer geworden, weil die AfD die Parteien dazu treibt, rassistischere Programme und Politiken zu fahren. Oder, Berkan?
Also ja, ich würde damit jetzt nicht versuchen, die sogenannte Mitte-Parteien aus der Verantwortung zu ziehen, indem man denen dann sagt, irgendwie so, das liegt jetzt nur an der AfD und deswegen müssen die Armen, die müssen jetzt irgendwie da nach rechts rücken und dann, damit die irgendwie noch weiter bestehen können. Also ich gehe da auf jeden Fall auch 100% mit denen, also inhaltlich damit mit, was Jenks gerade gesagt hat. Also dass gerade auch gerade die Ampelregierung mit den Liberalen, mit den Grünen und mit der SPD, der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, Verschärfungen im Asylrecht vorgenommen hat und mit dem Sicherheitspaket auch gerade Verschärfungen auch im Waffenrecht und damit auch, womit sie halt Racial, also die haben so waffenrechtliche Regelungen, das Waffengesetz geändert. Da sollen jetzt anlasslose Kontrollen bei Großveranstaltungen und so weiter möglich sein. Und das öffnet natürlich wieder Türen für Racial Profiling. Also die Fortschrittskoalition, wie sie sich genannt haben, ist natürlich in der Hinsicht sehr, sehr rückschrittlich. Und das muss auch diskutiert werden und das muss natürlich auch im Zusammenhang mit der AfD diskutiert werden. Mein Argument wäre nur, dass, also ich will auch gar keine falschen Versprechungen machen, dass jetzt irgendwie, dass jetzt so eine ganz klare Sache wäre, dass die AfD verboten werden kann oder dass das Bundesverfassungsgericht 100% so und so entscheiden wird. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass sich die Beweise immer weiter verdichten und dass das unbedingt geprüft werden muss. Und was ich mir dann daraus verspreche, wenn man jetzt die AfD verbieten würde oder das Bundesverfassungsgericht so entscheiden würde, wäre, dass dann halt die AfD nicht mehr dieses Agenda-Setting betreiben kann, was sie tut, dass sie nicht die Grenzen des Sagbaren im politischen Diskurs weiter ausweitet. Und dass sich dann, also ich glaube nämlich auch gerade, dass die Politik trotzdem der Mitte sich so nach rechts bewegt, weil sie so einen großen Player haben wie die AfD, die halt Rechtsextremismus organisiert ins Parla also im Parlament organisieren kann, als Partei organisieren kann und damit auch eine besondere Gefahr darstellt. Das würde ich auch in dem Zusammenhang auch nicht, da wäre ich, also wäre ich persönlich vorsichtig, dass man das in dem Zusammenhang nicht relativiert, weil man kann sich das Programm angucken der AfD. Da stehen natürlich, das ist ja auch deren Strategie, da stehen ganz viele Relativierungen drin. Die haben eine, wie ist das nochmal, ihre Erklärung zum deutschen Staatsvolk und der kulturellen Identität oder so, der deutschen Identität, haben die ja extra so formuliert, dass sie sich auf die Verfassung, zur Verfassung bekennen und dass das Staatsvolk natürlich die Gesamtheit aller Staatsangehörigen meint und so weiter, um sich halt innerhalb der Definition der freiheitlich-demokratischen Grundordnung zu bewegen, wie sie das Bundesverfassungsgericht festgelegt hat. Aber, und das ist ja gerade die besondere Herausforderung bei der AfD, sich nicht davon täuschen zu lassen, was sie nach außen hin vorgibt zu sein und dann aber auch den Blick, also vor allen Dingen mit diesen ganzen investigativen also Aufdeckungen und so weiter, die da zeigen, was so hinter den Kulissen sich da so abspielt, dass man da wirklich nicht den Blick dafür verliert, wie gefährlich sie noch besonders über das, was man auch von den regierenden Parteien hinaus kennt, wie weit sie da, also wie gefährlich sie darüber hinaus noch ist. Und ich glaube, das kann man nicht runterspielen. Das heißt natürlich nicht, dass es gibt meiner Meinung nach kein Entweder-Oder in der Sache, aber wenn man sich die AfD konkret anguckt oder die Frage, wie man mit einer solchen Extrempartei umgeht, dann muss man sich die Frage darstellen, in Bezug auf sie und jetzt nicht in Bezug auf, was man dann woanders noch so machen kann, meiner Meinung nach.
Dazu vielleicht nochmal der Hinweis, du hast ja auch auf dem Verfassungsblog einen Aufsatz geschrieben mit dem Titel Parteiverbotsverfahren zum Schutz vor Rassismus. Und da hast du ja das, was du gerade ausgeführt hast mit den Loyalitätsbekundungen und den bewusst milde oder vorsichtig formulierten Parteiprogrammen auch ausgeführt. Das kannst du vielleicht nochmal erklären, welche Rolle das für Gerichte spielt, eigentlich diese Loyalitätsbekundungen, wenn Parteien sich als verfassungstreu gerieren. Welche Rolle spielt es dann bei einem möglichen Verbotsverfahren eigentlich?
Genau, das hat man damals auch schon beim SRP-Urteil so gesagt, dass man, dass die jetzt nicht darüber hinwegtäuschen können, was die Partei eigentlich ist. Das geht also, ob die jetzt irgendwie Loyalitätsbekundungen machen oder in dem Programm sich zum Grundgesetz oder so bekennen, muss das noch, also aus verfassungsrechtlicher Perspektive nichts dafür heißen, ob die jetzt verfassungswidrig oder verfassungsfeindlich ist oder nicht oder gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung ausgeht. Genau, und das ist halt bei so einer Partei wie jetzt bei der SRP, das war die Sozialistische Reichspartei, das ist so eine Nachfolgepartei der NSDAP gewesen in der jungen Bundesrepublik, hat die gleichen Kader gehabt oder ähnliche Kader. Man konnte das also so quasi so ein bisschen nebeneinander legen und dann nachweisen, dass es eine Partei, die gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung ausgeht. Das ist bei der NPD auch relativ einfach gewesen, weil sie das in ihrem Wahlprogramm haben, also deren Programm geht gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung aus, beziehungsweise dann das Ausgehen wird ja noch anders ausgelegt. Ne? Bei der NPD war das so, dass die zu klein war, deswegen konnte sie nicht, zu unbedeutend war, deswegen konnte sie nicht verboten werden. Und bei der AfD ist
Immer
jetzt
mehr bei der
sozusagen,
AfD nicht mehr.
genau, bei der AfD wird dann häufig gesagt, dass es jetzt nicht das große Problem sei. Das Problem bei der AfD ist nachzuweisen, dass sich da durch die Anhänger der Partei, also Mitglieder, auch hochrangige Mitglieder, aber auch Anhänger, die irgendwie so eine Nähe zu der Partei haben und so weiter, dass die dass das sich so verdichtet innerhalb der AfD, dass die als solche, als gesamte Partei gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung ausgeht. Und mein
Das würde
Argument
ich jetzt gerne mal an Cengiz
da.
weitergeben. Du hast ja stark auf das Programm rekurriert, das müsse man angucken und das sei ja nicht offiziell verfassungsfeindlich. Aber siehst du nicht auch die Äußerungen von hohen Parteimitgliedern, die auch praktischen Taten, also es gibt ja durchaus auch gewaltsame Angriffe, bei denen AfD-Politiker beteiligt sind. Also man muss ja schon mehr als das Programm betrachten, oder?
Absolut, das ist ja auch die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts bei einer möglichen Einzelfallprüfung für ein Verbot, dass es am Ende auf ja, den Gesamteindruck ankommt. Aber ich glaube, es ist schwierig, diese Debatte aus einer reinen antirassistischen Perspektive zu diskutieren, ohne immer wieder auch die verfassungsrechtlichen Bedingungen mitzudenken. Und das hat Berkan ja gerade auch gemacht. Und ich würde da tatsächlich auch noch mal eine andere Perspektive einbringen. Und zwar, welche Aussagen in welchem Zusammenhang tatsächlich welche Gewichtung bekommen könnten und sollten. Und da ist die Rechtsprechung auch noch nicht ausgereift, aber es gibt hier und da Indizien, dass es durchaus auf mehrere Entscheidungen ankommt, was also und eine Entscheidung, die sogar unterhalb der Strafbarkeitsgrenze ist, kann auch mit berücksichtigt werden, um eine Verfassungsfeindlichkeit zu begründen. Das ist zum Beispiel ein Punkt, den ich sehr für sehr kritisch halte. Ich denke, es kann doch nicht sein, dass in einer Demokratie eine Meinung durch die Meinungsfreiheit geschützt ist, aber gleichzeitig mittelbar zu einem Parteiverbot führen kann. Ich glaube, das ist eine sehr große Ambivalenz, die einfach sich nicht so auflösen lässt. Und ich glaube, hier sehe ich noch sehr viel Diskussionsbedarf. Und ein anderer Punkt wäre für mich, dass es durchaus widersprüchliche Aussagen geben kann in politischen Diskursen. Und also das erleben wir doch Tag in Tag aus bei anderen Parteien. Ja, andere Parteien haben auch unterschiedliche Flügel. Ja, also ich wäre da sehr vorsichtig, um die AfD zu exzeptionalisieren, ja, als schlechthin die böse Partei zu betrachten, die eigentlich eine Nazi-Partei ist, aber sich kamoufliert und alle anderen sind gut, aber haben auch problematische Stellen. Ich glaube, das ist ein viel zu einfaches Narrativ.
Ein
Deswegen,
Argument.
ich sage nicht, dass das das Narrativ ist, was hier herrscht. Ich meine, das ist im politischen Diskurs, ich spitze das auch ein wenig zu, um die Argumentation klarer zu machen. Und ich glaube, dass es schon wichtig ist, um auch die Widersprüchlichkeiten in bestimmten politischen Diskursen aushalten zu können. Also, ich möchte noch mal klarstellen, schön ist das Ganze nicht. Das ist mir durchaus bewusst, ja. Und ruppig wird es auch. Das ist mir auch sehr bewusst. Und rassistisch auch. Das ja. Und ich glaube, gerade in Zeiten von repressiven rechtsstaatlichen, also sogenannten rechtsstaatlichen Maßnahmen, würde ich aus einer antirassistischen Perspektive für gerade mehr politische Freiheit, für mehr Meinungsfreiheit plädieren, als für weniger.
Vielen
Und wir
Dank.
haben ja sowieso das Strafrecht. Sobald etwas volksverhetzungsmäßig relevant wird oder ein anderer Straftatbestand erfüllt, haben wir ja auch die anderen strafrechtlichen Mittel.
Ja, da Berkan, hast du dazu was zu erwidern?
Ja, also das Strafrecht ist ja genauso, also, oder ist ja sogar das einer der repressivsten Maßnahmen, die der Staat machen kann. Deswegen sehe ich jetzt nicht, warum das über so ein Parteiverbot hinaus dann irgendwie oder so quasi das der Ort sein soll, in dem sich dann irgendwie repressive Maßnahmen, wo die stattfinden sollen. Ich habe auch, also bei dem Parteiverbot, ich finde auch, dass es sehr wichtig ist und man sich gerade das vor Augen führen muss und sich damit auseinandersetzen muss, dass das ein autoritäres, repressives Mittel ist, ein Parteiverbot. Und das ja auch, also das Bundesverfassungsgericht nennt das ja auch so das schärfste und zweischneidige Schwert des Grundgesetzes gegen seine organisierten Feinde. Und das ist gerade das Besondere im Vergleich. Also Meinungsfreiheit schützt ja auch Meinungen, die auch nationalsozialistische Meinungen können geschützt sein. oder sind geschützt, fallen in den Schutzbereich der Meinungsfreiheit. Wenn man sich aber organisiert und versucht, auf dem legalen Wege die Demokratie auszuhöhlen, dann soll diese Organisierung verhindert werden. Und dafür ist das Parteiverbotsverfahren oder das Parteiverbot in der Verfassung festgelegt und vorgesehen. Deswegen, genau, ich würde auch sagen, dass es dann auch, also man muss ja die Frage stellen, also man sagt trotzdem, dass es dann politisches Ermessen gibt, ob man das macht oder nicht. Und man sollte sich immer damit auseinandersetzen, also was für eine Möglichkeit die Partei hätte, wenn sie an die Macht kommt. Und
Ja, dazu hätte ich auch noch meine Frage.
ja.
Also darf ich einfach reinhaken? Ihr sollt nicht zu lange am Stück reden, da bin ich ganz frech und unterbreche euch. Aber wie soll denn das Strafrecht eigentlich noch realisiert werden, wenn die AfD so politisch erfolgreich ist, dass sie bald auch mit bestimmen kann, wer Richter wird zum Beispiel? Also funktioniert es dann noch, deine Argumentation, wir haben ja das Strafrecht, Cengiz?
Ja, ich werde auf diese Frage auf alle Fälle zurückkommen, aber eine Aussage, die ich einfach nicht so stehen lassen möchte oder beziehungsweise die ich unbedingt kommentieren möchte, ist, wenn die AfD an die Macht käme. Ja, das hast du auch gerade, Berkan, gesagt. Und das Beispiel, was du gerade gegeben hast, Lotte, wenn die AfD auch einen Richter mitbestimmen kann. Also ich glaube, ich hoffe wirklich, dass wir später darauf zurückkommen können, um das zu diskutieren, weil ich finde das fast eine Karikatur zu sagen, dass die AfD an die Macht kommen kann. So, die AfD kann nur an die Macht kommen im politischen Betrieb, in der freiheitlichen demokratischen Grundordnung, wenn die AfD eine Koalition bildet mit einer anderen Partei. Dann sind diese Parteien genauso in Verantwortung zu nehmen. Und es wäre doch eine Simplifizierung eines ganzen komplizierten politischen Betriebs, einfach zu argumentieren, wenn die AfD an die Macht käme, wenn die AfD an die Macht käme. Also was bedeutet an die Macht käme? Bedeutet das Koalitionsteilnahme, Regierungsteilnahme und bei Regierungsteilnahme haben wir Gewaltenteilung. Also es ist so ein kompliziertes politisches Spiel und zum Glück auch was gut funktioniert in der freiheitlichen demokratischen Grundordnung, dass ich einfach diese Aussage nicht so stehen lassen möchte, ohne dass man mir wirklich auch mal konkret macht, was bedeutet das, wenn die AfD an die Macht käme. Um auf das Strafrecht auf zurückzukommen, Lotte, ich glaube, es gibt schon einen sehr großen Unterschied zwischen einzelnen strafrechtlichen Sanktionierungen in einem Einzelfall und ein Verbot einer politischen Partei. Ich glaube, dazwischen also ist der Unterschied, dass Sie damit auch demokratietheoretisch begründen müssen, warum so viele Wähler nicht mehr das Recht haben, eine Partei zu wählen, die sie für richtig halten. Ich glaube, auch wenn Strafrecht ein sehr schweres Schwert ist, also auch ein Ultima Ratio ist in einer freiheitlichen demokratischen Grundordnung, dass ein Parteiverbot eine viel größere Gewichtung hat, als dass eine Einzelne nur bestraft wird. Wir können auch über Vereinsverbote sprechen. Ja? Also wir müssen nicht unbedingt auch immer das ist teilweise ein strafrechtlich relevanter Bereich, aber auch nicht nur. Das ist auch nochmal eine Ebene, die wir dazwischen schalten können. Oder ich würde sogar noch behaupten, wieso sprechen wir nicht über Ausschluss aus der Parteifinanzierung? Das wäre auch eine Sanktionsmöglichkeit. Wir kennen ja das Heimaturteil des Bundesverfassungsgerichts gegenüber der Nachfolgepartei der NPD. Also mit anderen Worten glaube ich schon, dass wir mit Strafrecht durchaus weiterkommen könnten, als es bisher der Fall ist. Und dass ein Verbot einer politischen Partei sowieso eine Demokratie nicht würdig ist. Ich glaube, das ist eine grundlegende Position, die ich nach wie vor vertrete. In eine freiheitliche demokratische Grundordnung kann eine politische Partei, soll, darf eine politische Partei nicht verboten werden. Es ist mir durchaus
Also du
bewusst, dass wir
kritisierst
ein.
an sich, dass es in der Verfassung diese Option gibt.
Genau, und gleichzeitig haben wir einen Artikel 21. Und da würde ich auch sagen, alles, was das Bundesverfassungsgericht bisher gesagt, entschieden hat, finde ich absolut richtig. Absolut richtig. Ich gehe in volle Linie mit dem NPD-Urteil mit. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass bei der nächsten Gelegenheit bei der das Bundesverfassungsgericht vielleicht die Chance hat, um über ein mögliches AfD-Verbot zu urteilen, dass das Bundesverfassungsgericht die Chance benutzen wird, um das Kriterium der Potenzialität viel feiner zu justieren. Und ich glaube, dass die AfD noch sehr viel weit davon entfernt ist, um die Bedingungen zu erfüllen für eine Verfassungswidrigkeit. Und eine Partei, die durchaus super problematisch unterwegs ist, können wir mit anderen Mitteln, unter anderem mit strafrechtlichen Mitteln, viel besser gezielter bekämpfen als überhaupt eine ganze Partei zu und eine Wählerschaft zu sanktionieren. Und ob wir diese Wählerschaft mögen oder nicht, das ist nicht das Problem. Das Problem ist, wir müssen hier fair bleiben in einer Demokratie. Wir können jetzt nicht die Spielregeln ändern, nicht, dass wir sagen, dass wir das machen, ändern, wenn wir jetzt die anderen Leute jetzt nicht mögen. Ja, also nur weil wir jetzt verlieren, dürfen wir jetzt nicht als schlechte Verlierer ins Spiel gehen und sagen, jetzt ändern wir aber die Regeln.
Genau, Berkan, möchtest du dazu was sagen?
Also,
Inwiefern
da
die
gibt es natürlich
AfD
viel zu
vielleicht.
sagen, aber ich möchte einmal nur, vielleicht einmal zu, ich glaube, zu dem Thema, was so ein autoritäres Mittel für eine Demokratie bedeutet, können wir vielleicht auch noch ein bisschen mehr zu sagen, aber zu der Frage der ja, Machterlangung der AfD und was sie da machen kann, ich glaube, dass das nicht unklar ist und ich kann das jetzt auch nicht wiedergeben im Detail, aber es gibt auf jeden Fall das Thüringen-Projekt, auf das ich verweisen möchte. Im Verfassungsblock, die setzen sich gerade damit auseinander, was die AfD oder überhaupt eine autoritär-populistische Partei oder wie man das nennen möchte, für Möglichkeiten hat in verschiedenen Stadien des, nenne ich mal, Erfolges, was für Möglichkeiten sie hat, dort irgendwie in den Rechtsstaat und Demokratie, in die Demokratie Sand ins Getriebe zu streuen. Ein Beispiel, was ich ja auch letztens gelesen habe, gerade in Bezug auf den Landrat Sesselmann, das ist ja der erste AfD-Landrat Deutschlands und der hat jetzt zum Beispiel, der hat die Aufsicht über die Waffenbehörde und ist da auch dann unter anderem zuständig dafür, die Extremisten die Waffengenehmigung zu entziehen. Und ich halte das nicht für etwas, was jetzt irgendwie, ja, dass sie da nicht irgendwie, also dass sie nur durch Koalition oder so irgendwie Einfluss auf bestimmte Felder und Themen und auch tatsächliche, also auf die Realität nehmen können. Das stimmt so nicht. Und genau, ich kann da auf jeden Fall insbesondere auch die Teilnehmenden hier auf die Lektüre im Verfassungsblock verweisen. Da gibt es ganz viel Interessantes zu, was die AfD da für Möglichkeiten hat.
Darf ich zur Unterstützung deiner Argumentation, Berkan, noch mal ein anderes Beispiel geben? Ich glaube, nicht nur auf der Ebene des Landesrats, also 10 Kilometer weiter, wo ich hier wohne, in Brandenburg, gibt es eine Stadt, Jüterbog. Und Jüterbog hat vor kurzem auch einen AfD-Bürgermeister bekommen. Es war eine parteilose Bürgermeister. Also wir haben inzwischen in Brandenburg eine Stadt mit AfD-Bürgermeister. Und wir können wirklich, ich finde es super interessant, ich fände es super interessant, um auch dieses konkrete Projekt, zum Beispiel daraus ein konkretes Projekt zu machen und zu beobachten, was ab dem Zeitpunkt der AfD-Machtübernahme für die nächsten 5 oder 6 Jahre passieren wird in Jüterbog. Und da möchte ich wirklich, dass wir auch eine sehr realistische Analyse machen und keine Dramatik inszenieren, die nicht da ist. Und die wir alle als Gesellschaft haben nach wie vor eine große Verantwortung und vor allem nicht nur rassismuskritisch, rassismusanalytisch haben alle anderen Parteien auch eine Verantwortung, aber auch im demokratischen Spiel über die Rassismuskritik hinaus müssen wir die anderen politischen Parteien auch in Verantwortung ziehen und das durch eine viel bessere Politik machen. Und die Korrelation. Ich finde die Korrelation auch sehr gefährlich. Die Korrelation zwischen, das ist eine Reaktion gegenüber der AfD-Politik und wenn die AfD nicht da wäre, würden die eine andere Politik vielleicht machen oder dich nicht machen. Es gab ja auch Zeiten ohne AfD, die waren ja auch nicht schön für migrantisierte und rassialisierte Minoritäten. Und ich glaube, so da kann ich wirklich nicht mitgehen. Und auch wenn in jeder Argumentation eine gewisse Plausibilität steckt, finde ich also die Korrelation, die du erstellst zwischen, wenn die AfD nicht da wäre, würden die anderen Parteien vielleicht viel mehr. Ich glaube, da würde ich nicht mitgehen, weil wir kennen auch aus anderen Zeiten, dass diese Parteien auch die gleichen ethnisierten, migrantisierten Communities viel mehr geschädigt haben, als ja, Vorteile geschafft haben.
Da hast du natürlich nur einen Punkt, gerade wenn man die 90er Jahre anschaut mit dem Asylkompromiss. Dafür hat es keine AfD gebraucht. Für das GEAS jetzt hat es auch nicht, kann man nicht genau sagen, wie viel Einfluss die AfD im Diskurs hatte darauf, dass die anderen Parteien das abgeschlossen haben. Und aber auch die Gewalt, die rassistische Gewalt auf den Straßen, die war ja auch ohne die AfD in Deutschland schon mehrfach sehr hoch. Das ist natürlich ein Punkt. Aber trotzdem würde ich gerne noch mal eine Frage aufwerfen, inwiefern die AfD doch eine Partei einer anderen Qualität ist, die durch ihre Absichten und ihre jetzt schon auch, ihr Agieren jetzt schon eben doch noch mal eine andere Nummer ist, weil sie eben die Demokratie und die demokratischen Institutionen lähmt und eben nicht nur eine andere Meinung, die uns nicht gefällt, sondern eben dieses System, durch das sie selber groß geworden ist, aktiv bekämpft. Nicht nur ihre Anhänger, die den Reichstag stürmen, sondern auch Präsidenten, Alterspräsidenten in Landtagen, die einen parlamentarischen normalen Ablauf nicht ermöglichen, sondern parteipolitisch auftreten, statt neutral. Es gibt so viele Beispiele für Anträge, die die Arbeit der Parlamente unfassbar lähmen, obwohl selbstverständlich allen klar ist, dass sie zu keinem Ziel führen werden. Also der demokratische Prozess selber ist durch die AfD doch gefährdet und insofern würde mich da noch mal interessieren, was du dazu sagst, ob das nicht schon eine andere Qualität ist als eben ein ganz normaler Mitspieler, der einem nur nicht so gut gefällt. Bevor du antwortest, möchte ich noch darauf hinweisen, wir haben auch jetzt schon die Möglichkeit für alle, die im Chat sind und zwischendrin entweder Verständnisfragen haben oder irgendwas loswerden wollen oder einfach ihre Frage schon mal stellen. Ihr könnt jetzt schon ins Q&A reinschreiben. Sprechen werden wir darüber dann später. Das sollte ich noch mal ausrichten. Genau, und damit meine Frage an Jengis.
Also die Frage lautet, ob die AfD doch noch nicht eine andere Qualität hat, vor allem demokratiegefährdend im Hinblick auf demokratische Prozesse. Naja, wir haben ja die AfD noch nicht wirklich in demokratischen Prozessen erlebt, weil sie immer ausgeschlossen werden. Ne? Auch für die einzelnen Ausnahmen, die sie hatten, in Thüringen zum Beispiel oder beim Bestimmung des Präsidenten, haben wir doch gesehen, dass die doch andere Parteien die Möglichkeit haben, die AfD zu sanktionieren oder beziehungsweise außer Spiel zu setzen. Ich glaube auch, dass wenn die AfD, also in Thüringen zum Beispiel, ist das Hauptargument, die AfD hat jetzt die AfD eine Sperrminorität, Balkan? Oder gerade nicht?
Weiß ich gerade nicht, wie viele in Thüringen
Ja,
haben.
weil ich glaube, das war ja gerade eine der größten Gefahren, ne? Dass die AfD dort eine Sperrminorität bekommt. Und also, ich glaube, es ist alles nicht schön. Aber that's part of the game. Ich verstehe wirklich nicht, warum wir hier eine Dramatisierung inszenieren, die noch nicht da ist.
Also
Es kann zu ein paar kritische Momente führen, ob das jetzt in Thüringen ist oder andernorts. Aber damit sind doch nicht alle anderen demokratischen Prozesse ausgehebelt. Ja, also wenn wir in einer robusten Demokratie sogar solche kritischen Momente auch nicht aushalten mit Demokratiefeinden, dann können wir den Laden hier zuschließen und sagen, okay, wir sind ein autoritärer demokratischer Staat und alles, was uns nicht gefällt, was wir denken, was eine Gefahr sein könnte, werden wir verbannen. Das kann ja, ich spitze das alles mal zu, um wirklich, glaube ich, diese Logik dahinter etwas mehr klarzustellen. Ja, es kann kriseln in Demokratien. Es kriselt ständig in Demokratien. Aber ich glaube, dass Demokratien, also dass andere Parteien auch viel gelassener, ernsthafter diese politische Partei bekämpfen können, als daraus eine Dramatik zu inszenieren. Und um auf die Frage ganz konkret zu antworten, Lotte, ich glaube nicht, dass die AfD eine wesentlich andere Qualität besitzt, die demokratiegefährdend ist für diese Bundesrepublik Deutschland. Das glaube ich nicht. Die AfD vertritt rassistische Positionen, ja, aber ich glaube, wenn die AfD, jetzt nehme ich dein Wording auf, Berkan, an die Macht käme, würde die AfD sehr brav mitspielen. Weil wir sehen das auch im Ausland. Wir sehen, was in Holland passiert. Wir sehen, was in Österreich passiert. Ich folge diese beiden Kontexte ziemlich gut. Ich spreche ja auch Niederländisch und ich bekomme sehr viel mit, was da passiert. Das Erste, was Wilders gemacht hat, Er hatte eine Koalition, auch mit anderen politischen Parteien, auch im Übrigen mit einer kurdisch-holländerin auch in der Regierung. Hat wirklich gesagt, okay, alles, was wir vorher gefordert haben, werden wir erstmal auf Eis legen. Wir werden jetzt Realpolitik machen. Und die Niederlande ist ja nach wie vor ein demokratischer Rechtsstaat und es geht hoch und runter, aber es sind keine schönen Zeiten, aber ich glaube, eine Demokratie hält das aus und soll das und darf das auch aushalten.
Ja, danke auch für die Beispiele aus den anderen Ländern. Das ist eine sehr gute Idee, weil darauf würde ich jetzt, bevor ich Berkan das Wort wieder übergebe, darum bitten. Vielleicht kannst du ein bisschen auch auf Beispiele aus anderen Ländern eingehen, Berkan, wie zum Beispiel das Justizsystem sich verändert, wenn Rechte an die Macht kommen. Jetzt nicht nur unbedingt in den USA oder der Türkei, aber vielleicht können wir da schon nochmal drüber sprechen, welche Gefahren, eben auch schon eine rechte Partei an der Macht hat für einen Rechtsstaat.
Ja, also ich meine, bin ja jetzt nicht Experte dafür, was so im Ausland passiert, aber ich hätte tatsächlich die Türkei, vielleicht ist noch ein bisschen ein schwieriges Beispiel, weil irgendwie so die demokratischen Strukturen da vielleicht eh nicht so gefestigt waren wie jetzt in anderen Staaten. Aber wir sehen das ja auch zum Beispiel in die Beispiele, die häufig fallen, sind ja auch Ungarn und Polen und auch in den USA oder in Argentinien sehen wir gerade autoritäre Entwicklungen, die sich gerade von so, also aus der Demokratie heraus, die aushöhlen. Deswegen würde ich nicht sagen, dass wir da nur Positivbeispiele im Ausland kennen. Das Justizsystem ist davon betroffen, Rechte von Minderheiten sind davon betroffen. Also ich würde das jetzt nicht als irgendwie, also dass jetzt in Holland das irgendwie anscheinend, dass die das gerade irgendwie alle ihre Forderungen irgendwie abgelegt haben, muss jetzt für mich nicht heißen, dass sich das auch irgendwie in Deutschland so abspielen wird. Und vor allen Dingen könnte ja auch darin gerade ein Kalkül liegen, dass man versucht, sich halt auch als irgendwie politisch handlungsfähig darzustellen als Partei. Genau. Also ich würde sagen, im Ausland sieht man zahlreiche Beispiele dafür, dass das auch sehr schlecht laufen kann, gerade wenn so eine Partei an die Macht kommt.
Ja, wenn wir, Lotte, darf ich zum Ausland auch noch mal was sagen? Ich glaube, dass wir im Ausland andere Beispiele sehen können, wie sinnlos oder sogar wie gefährlich ein Parteiverbot sein kann. Es hat mich überrascht, Berkan, dass du eigentlich die Türkei nicht als ein Worst Case genommen hast im Hinblick auf Parteiverbot, weil gerade und da würde ich gerne meine vorherige These ein wenig zuspitzen. Ich glaube, Parteiverbote sind sehr kennzeichnend für nicht-demokratische Gesellschaften. Ich glaube, deswegen würde ich nach wie vor im Umkehrschluss argumentieren, in einer Demokratie ist Parteiverbot, oder beziehungsweise, ich drehe es mal um, ein Parteiverbot ist einer Demokratie nicht würdig. Erdogan ist jetzt heute so stark, weil Erdogan aus dem Gefängnis heraus sich als Märtyrer dargestellt hat und seine Vorgängerpartei wurde verboten. Es gab Nachfolgeparteien und die sind stärker und stärker zurückgekommen. Die kurdischen Parteien wurden in der Türkei also fast mit einem Jahrestakt verboten und wieder neu gegründet. Vielleicht könnte hier ein Gegenargument sein im deutschen Kontext, dass eine Nachfolgepartei auch nicht gegründet werden darf. Ja, weil das ist, glaube ich, im türkischen Kontext nicht der Fall gewesen. Dieses Verbot gab es dort noch nicht. So klug waren die Türken noch nicht bei den Parteiverboten. Und das andere Beispiel ist aus meiner eigenen Heimat, aus Belgien. Ja, in Belgien wurden damals drei Vereine verboten, Vereine, die eigentlich Trägervereine waren des Vlaams Blok. Und Vlaams Blok wurde verboten und nach einiger Zeit kam dann gleich Vlaams Belang. Und heute ist Vlaams Belang in Flandern zweitgrößte Partei. Und es gab inzwischen eine Splittergruppe, die sich dann zusammengefunden haben bei NVA. NVA ist so die National-Flämische Allianz, eine sehr nationalistische, separatistische Partei, die sehr rechts ist. Und ich glaube, ich würde schätzen, so gerade zwischen AfD und CSU würde ich sie so einordnen, NVA, und die regieren in Belgien. Und ich glaube, das ist sogar die zweite Legislatur, wenn ich mich nicht irre. Ja? Und in Flandern, wie wenigstens. Und ja, es sind keine schönen Zeiten. Aber wir sehen, dass auch wenn diese Parteien an die Macht kommen, das nicht gleich. Und das ist der entscheidende Punkt. Und da müssen wir, glaube ich, mit unserer Argumentation ganz ehrlich sein. Wir dürfen nicht die Teufel an die Wand malen. Also es kann sehr kritisch sein, sehr kritisch werden, aber bedeutet das im Endergebnis, dass das wirklich die Beseitigung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung bedeuten würde? Das Argument könnte jetzt sein, ja, aber es muss ja nicht auf die Beseitigung kommen. Schon die Beeinträchtigung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung könnte ausreichen. Da glaube ich, gerade an diesem Punkt, glaube ich, würde das Bundesverfassungsgericht sagen, ja, aber Beeinträchtigung sollten wir jetzt sehr, sehr strikt prüfen und nicht einfach bei bloßer Gefahr, sogar nicht abstrakte Gefahr, bei sehr konkreter Gefahr könnte man eventuell eine Partei verbieten. Dennoch glaube ich, dass wir hier eine sehr realistische Einschätzung und Analyse eine Einzelfallprüfung durchführen müssen. Und auch wenn in Thüringen die AfD an die Macht käme, in einem Bundesland heißt das noch immer nicht, dass die Bundesrepublik Deutschland gefährdet ist. Ja, also vielleicht kann ein Bundestag und 15 andere Parlamente das aushalten, eine Legislatur lang. Ja, also eine Partei zu verbieten ist sowas von einer schweren Sanktion, sodass ich sagen würde, wenn wir wirklich überhaupt nicht mehr anders können,
Ja.
könnte ich mir vorstellen, das zu legitimieren. Aber ich
Also
bin
doch. Was
sehr
müsste denn dafür passieren, Cengiz?
dafür, ich sage
Noch passieren.
dafür, ja. Wenn die, ja, auch wenn die AfD 51% schaffen würde und die absolute Mehrheit haben könnte im Bundestag.
Aber dann ist es ja zu spät.
Bis später, ne?
Warum? Warum ist das zu
Na, weil
spät?
dann keine
Eine
Mehrheit mehr den Antrag stellt.
Verfassungsänderung ist mit 2/3 Mehrheit in beiden Kammern möglich. Also die können nicht an die Verfassung ran, die können Gesetze verabschieden, Gesetze, die vielleicht verfassungswidrig sind, die dann vom Bundesverfassungsgericht gekippt werden. Also das demokratische Spiel, die
Aber
Gewaltenteilung
ein
ist sofort
Parteiverbot wäre ja
offen.
dann nicht mehr möglich.
Nochmal?
Ein Parteiverbot wäre ja dann nicht mehr möglich.
Genau, und dann müssen wir es aber aushalten können.
Aber dann gibt es ja kein Szenario und dann gibt es ja doch wieder kein Szenario für dich, in dem man irgendwann mal ein Parteiverbot machen könnte. Also wenn das Kriterium ist, es muss über 50% kommen, aber
Nee,
dann
nee,
kann man es
nee,
nicht
nee,
mehr
nee,
machen, dann.
nee, nee. Genau, das Argument habe ich nicht so gebildet.
Also bist du
Ich
einfach
kann es
gegen
mir konkret doch
Verbot.
nicht vorstellen, dass wir eine Szene, ein Szenario haben können, wo ein Parteiverbot legitim wäre. Und auch verfassungsrechtlich auch gerechtfertigt werden könnte.
Ich würde
Weil,
gerne noch
weil
mal.
ich, und der Punkt ist, und das würde ich gerne als einen Satz hinzufügen, weil ich glaube, dass die freiheitliche demokratische Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland sehr robust ist, eine der stärksten Verfassungsgerichtsbarkeiten. Und ich glaube, dass wir politisch sehr viele andere Möglichkeiten haben, um das zu überleben, als nur eine Partei zu verbieten.
Erkan, möchtest du direkt was erwidern?
Ja, also ich finde, oder vielleicht, wenn du eine Frage hast, dann frag du die erstmal. Ich muss vielleicht
Ja,
kurz.
also ich hätte sonst vorgeschlagen, dass wir nochmal über die materielle Gewalt sprechen, die einfach seit dem Bestehen der AfD extrem zugenommen hat. Sei es, wenn man sich Morde oder versuchte Morde wie in Kassel oder in der Nähe von Kassel anschaut, wo AfD-Leute das eben in dem Fall Erika Steinbach einfach gerechtfertigt haben öffentlich und dazu eben teilweise aufgerufen oder dass zumindest die Menschen animiert werden, auch das Umfeld der AfD oder das Vorfeld, dass die Gewalt, und wir haben hier ja auch Leute im Chat, die zum Beispiel von der Opferperspektive sind, die das sicher nochmal genauer ausführen können, wie die rohe Gewalt, die physische Gewalt einfach schon zugenommen hat. Und die, wo du ja selber sagst, Cengiz auch, ne, strafrechtlich eigentlich ja verfolgt werden könnte. Offenbar wird sie aber nicht in dem Maße verfolgt, dass es eine abschreckende Wirkung hat. Und seit es die AfD besteht, steigen die Zahlen der rassistischen, antisemitischen und queerfeindlichen Angriffe in vielen Gebieten. Das würde ich gerne einfach nochmal ins Gespräch einbringen.
Ja, also ich meine, es ist ja auch die Frage, ob das überhaupt, also wovor soll das abschrecken, die Idee, die ja viele in der AfD ja auch verfolgen, das eben in den Chatgruppen und so weiter, auch wieder da zu der besonderen Qualität der Gefahr, die von der AfD ausgeht. Die sprechen von Revolution, gewaltsamer Machtnahme auch. Also wir reden ja jetzt gerade davon, dass die Macht erlangen durch Wahlen, aber dort wird auch natürlich in vielen, also nicht nur vom Flügel, sondern verschiedenen einzelnen Abgeordneten und so weiter, wird das immer wieder thematisiert und da wird ernsthaft drüber nachgedacht. Es gibt bei den sächsischen Separatisten waren AfD-Mitglieder mit dabei. Und Cengiz, ich will ja auch nicht sagen, also dass es nicht auch sein. Wir haben auch Diversität in Parteien, also in anderen Parteien, in bürgerlichen Parteien. In der CDU haben wir auch Mitglieder der Werteunion, die dann bei diesem Treffen dabei waren, was ich finde, was irgendwie gar nicht, da wundert mich das, da erstaunt mich das sogar, dass da nicht drüber geredet wird, sondern immer nur die AfD macht Remigrationspläne mit Sellner, aber irgendwie die CDU ist dann so, ja, da waren auch CDU-Mitglieder dabei. Also so nur bei der AfD, wie du auch gerade gemeint hast, Lotte, ne, da ist dann halt die Qualität eine andere, dadurch auch, dass die Connections in die rechtsextreme Szene viel größere sind. Und ich kann jetzt nicht dazu sagen, ob die Gewalt durch die AfD zugenommen hat oder nicht. Und auch zu den Sachen, also Cengiz, ich wollte auch nicht sagen, dass wenn die AfD weg ist, die Politik eine komplett andere wird oder dass die AfD der einzige schuldtragende Player hier ist, woran irgendwie an dem der Rechtsruck liegt oder auch vorher war es schlimm, da gebe ich dir recht und auch währenddessen war es schlimm und also es geht nicht darum, jetzt darüber zu diskutieren, ob es mit der AfD besser oder nur besser oder nur schlechter ist, sondern meiner Meinung nach um die Frage, wie man mit der umgeht. Und du hast ja, Cengiz, auch selber gesagt, du hast eine sehr klare Haltung dazu, dass in eine Demokratie gehört kein Parteienverbot hinein, deiner Meinung nach. Oder zumindest siehst du jetzt noch nicht, wie man das legitimieren könnte. Ich persönlich sehe das auch als problematisch an, auch gerade mit dem Blick auf die Türkei, wo wir sehen, da gab es seit Türkei-Gründung, glaube ich, 26 Parteienverbote oder so. Die werden quasi, es ist also jedes Jahr wird eine Partei verboten, wie du schon selber meintest, kurdische Parteien sind betroffen. Mit der Vorgängerpartei der AKP war eine islamistische Partei betroffen. Und die Frage ist halt, wenn man sowas vorsieht, ist, wie geht man dann damit um? Und wie legt man das aus? Auch das Bundesverfassungsgericht hat, wenn man das so formulieren darf, Berührungsängste mit so einem Parteienverbot. Aber ich glaube auch, dass da gerade bei der Auslegung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung wir gerade mit dem Heimaturteil einen Fortschritt gemacht haben, weil das viel enger definiert wurde. Das heißt nicht, dass man einfach Parteien verboten kann. Das ist auch kann keiner entscheiden, wie gesagt, außer das Bundesverfassungsgericht. Und dann wird da nur noch Menschenwürde, Demokratieprinzip und Rechtsstaatsprinzip in ihren engsten, also als Ausdruck der Menschenwürde, werden darunter gefasst. Das heißt, wir haben so ein ganz enges Verständnis. Und wenn man dagegen ausgeht, also man kann trotzdem noch andere demokratische, wie du auch meinst, Cengiz, hast ja auch schon vorhin drüber gesprochen, man kann auch andere demokratische Modelle andenken, das ist gar kein Problem, das wird nicht verboten, aber wenn man gegen die grundlegende demokratische Gleichheit ausgeht oder wenn man gegen rechtsstaatliche Prinzipien, Unabhängigkeit der Gerichte zum Beispiel und so weiter ausgeht oder wenn man gegen die Menschenwürde von Einzelpersonen oder von Personengruppen ausgeht, dann geht man gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung aus und dann kann man darüber nachdenken, eine Partei zu verbieten. Und das, was ja dann auch oft gesagt wird, okay, was ist aber so, das könnte ja wenn man jetzt zum Beispiel den Bundesverfassungsschutz anruft und sagt, der soll das machen, der muss da jetzt überprüfen und so weiter, das ist ja auch eine Institution, die zu Recht viel kritisiert wird, auch dadurch, wen sie, warum, auf welcher Grundlage beobachtet. Und dann kann aber auch gerade da uns die Bundesverfassungsgerichtsrechtsprechung eigentlich helfen, indem wir sagen, also auch das Bundesamt für Verfassungsschutz sollte sich an den Begriff der freiheitlichen demokratischen Grundordnung, wie das Bundesverfassungsgericht das festgelegt hat, halten. Und ich bin der Meinung, dass man unter diesen Bedingungen ausloten kann, wie man mit so einem Parteienverbot umgehen kann, ohne dass es in willkürlichen Autoritarismus umschlägt oder dass man halt einfach wild Parteien verbietet, sondern das wirklich nur dann macht, wenn man es mit Parteien zu tun hat, die wirklich eine Gefahr darstellen. Und wenn rauskommt, dass die AfD nicht gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung ausgeht, dann ist das ja erstmal nichts Schlechtes. Also dann können wir uns ja vielleicht alle freuen. Oder diese haben das alles noch mehr geheim gehalten, dann haben wir ein Problem. Aber zumindest bin ich der Meinung, muss man das auf jeden Fall untersuchen.
Vielen Dank. Es gibt jetzt die ersten zwei Fragen aus dem Chat, die ich gerne einbringen würde. Und zwar fragt Michelle Winkler vom Grundrechtekomitee, wäre die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts über ein Verbot nicht in jedem Fall eine politische Entscheidung? Juristisch begründen ließ es sich ja in beide Richtungen. Vielleicht erstmal an Cengiz.
Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon, dass die Frage mit grundsätzlich ja beantwortet werden kann. Ich würde vielleicht politisch ergänzen oder ersetzen wollen mit einem Werturteil, dass es nicht nur so eine politische Entscheidung ist, sondern eine Entscheidung, wo bestimmte Wertungen auch mit enthalten sind. Und ich glaube tatsächlich, dass da auch das Menschenbild und ein Demokratiebild eine Rolle spielen könnte. Und ich würde das gerne auch verbinden mit der Frage, unter welchen Bedingungen zum Beispiel es denkbar sein kann und nicht denkbar sein kann, eine Partei zu verbieten. Ich glaube, dass wir diese Debatte ehrlicher, offener führen müssen. Weil ich, und das, darin liegt auch die Antwort auf die Frage, ist das jetzt politisch? Mit politische Elemente, die in die Argumentation reinkommen, wären das irrationale politische Affekte, die in ein juristisches Urteil so reinkommen. Also das, dahinter steckt also zwischen den Zeilen steckt diese Mutmaßung, dass wir verfassungsdogmatisch in beide Richtungen handeln können oder entscheiden können, aber irgendwie am Ende doch politische Affekte eine Rolle spielen. Ich glaube, ja, politische Affekte, aber auch Werturteile. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Wenn wir in Deutschland über ein Parteiverbot sprechen würden, dann haben wir immer auch eine Debatte vor dem Hintergrund des Nationalsozialismus. Lasst uns ganz offen und ehrlich damit umgehen. Und darin liegt auch der Unterschied zwischen anderen Kontexten und Deutschland. Wenn in der Türkei ein Partei verboten wird, ist das nicht vor dem Hintergrund eines Genozids. Und ich glaube, aus einer deutschen Perspektive ist es undenkbar. Ist es undenkbar, dass eine Partei wieder an die Macht kommen kann, was das auch bedeutet, an die Macht kommen kann, um den demokratischen Prozess auszuhebeln. Und ich glaube, genau mit dieser erinnerungspolitische Affekt habe ich so ein Problem, weil ich glaube, dass es durchaus denkbar ist, auch im deutschen Kontext, dass eine rechte Partei an die Macht kommt und dass die Demokratie sogar das überleben kann. Ja? Und ich glaube, weil wir das nicht rationalisieren können, können wir, glaube ich, auch mit der Debatte nicht offen umgehen und wir diskutieren diese Debatte ängstlich. Und ich glaube, wir sollten diese Debatte mit weniger Angst führen, um auch die anderen politischen Parteien wirklich die Möglichkeit zu geben oder in die Verantwortung zu ziehen, um eine viel bessere Politik zu machen. Und Berkan, ich glaube tatsächlich, dass es eine Korrelation gibt zwischen AfD und den anderen Parteien, aber nicht die Korrelation, die du machst, sondern eine Korrelation, dass die AfDs Erfolg indexiert ist an eine schlechte Politik in den letzten Jahren und über diese Koalition hinaus.
Also, dass die AfD aufgrund der schlechten Politik der anderen Parteien durchaus auch auf jeden Fall ein bisschen geprägt ihr Erfolg. Wir können es nicht messen, ne? Aber sie hat
Mehr in
Erfolg
die
und
Mitte gekommen ist,
das
viel mehr
höchstwahrscheinlich
Stimmen.
auch an den anderen Parteien liegt, da seid ihr euch beide einig. Jetzt habe ich im Chat weitere Fragen und zwar alle an dich, Cengiz. Bevor ich die stelle, würde ich aber jetzt Berkan nochmal die Möglichkeit geben wollen. Möchtest du darauf kurz was erwidern?
Ja, ich würde vielleicht nur also auch die Frage von Michael Winkler beantworten. Ich sehe das nicht als eine reine politische Entscheidung. Ich glaube, das vereinfacht auch rechtliche Entscheidungsfindungen zu sehr. Also so, dass jetzt so Das Bundesverfassungsgericht sitzt da nicht und entscheidet irgendwie danach, ob das jetzt irgendwie das eine besser findet oder das andere, oder durch nur rein politische Argumente, sondern da gibt es natürlich eine vielleicht nicht ganz so ausgefeilte Dogmatik wie in anderen Bereichen drüber, aber die lässt sich ja natürlich irgendwie anreichern. Aber Parteiverbot gibt es eine Dogmatik, an der man sich langhangeln kann und dann der Frage, ob irgendwie was Menschenwürdeverstöße sind oder was das Demokratieprinzip in seinen grundlegenden oder so Kerngehalt bedeuten soll. Das kann man alles auch, würde ich sagen, verfassungsrechtsdogmatisch feststellen. Und dann die Frage oder das Besondere hier ist natürlich so Beweisfindung. Das macht das Bundesverfassungsgericht im Grunde nicht so. Also so Beweise irgendwie und Zurechnungen von Aussagen zu bestimmten und dann halt auch noch diese zu bestimmten Parteien und dann auch die Perspektive etwas zu verbieten. Das ist so vielleicht das Besondere daran, aber ich würde nicht sagen, dass das eine rein politische Entscheidung dadurch wird, sondern es bleibt immer noch eine verfassungsrechtliche und damit nahe an Politik und im Bereich der Politik stattfindende Entscheidung, aber immer noch eine verfassungsrechtliche Entscheidung.
Aber die Frage war nicht rein politisch, oder? Also so hätte ich auch nicht auf die Frage geantwortet. Ich hatte die Frage so verstanden, dass es eine juristische Entscheidung wäre, die in beiden Richtungen gehen kann im Ergebnis, aber eben auch einen politischen Aspekt auch beinhalten würde.
Genau, also ich habe die Frage so verstanden, dass es gerade, weil es juristisch eben in beide Richtungen möglich wäre zu argumentieren, am Ende eben dann halt eine politische Entscheidung wäre.
Genau, und da würde ich sagen,
Sonst kann
das
Michelle da auch
ist nicht
nochmal
so.
konkretisierend irgendwie sich nochmal melden. Bis das soweit ist, bis falls Michelle das nochmal konkretisieren möchte oder Missverständnis aufdecken, vielleicht habt ihr es auch richtig verstanden. Ah, da ist sie schon. Sie muss nur noch entmutet werden. Oder sich selbst entmuten. Michelle? Ah, hallo.
Ja, hi. Genau, ich war jetzt nicht so ganz drauf gefasst, noch mehr dazu zu sagen, aber vielleicht trotzdem zu dem, was Berkan gerade geantwortet hat. Also im Grunde ist es ja schon so, also okay, klar, es gibt eine Dogmatik, aber die Rechtsprechung gerade zu den zur Parteienfinanzierung, aber auch zu den Verboten wird ja gerade weiterentwickelt. Und auch die Auslegung von der FDGO wird ja weiterentwickelt. Also in dem Sinne kann man ja schon sagen, es ist zu erwarten, dass das Bundesverfassungsgericht sehr genau überlegt, in welche Richtung sie das weiterentwickeln. Und aus meiner Sicht, mit dem, was wir gerade haben an Verfassungsdogmatik oder an vorherigen Entscheidungen, kann das ja in jede Richtung gehen. Und dass es dann irgendwie auch wahrscheinlich ist, dass so eine aktuelle Lage oder politische Fragestellungen im Hintergrund oder Affekte, wie Cengiz das genannt hat, eine Rolle spielen, ist für mich, also finde ich jetzt nicht übertrieben, das zumindest in Erwägung zu ziehen. Genau, vielleicht so.
Okay, danke schön. Keiner redet sofort los. Dann stelle ich die nächste Frage aus dem Chat. Es gibt zwei Fragen, die relativ ähnlich sind, und ich würde jetzt der Dramaturgie halber einfach das zuerst mal an Berkan stellen, die Frage. Es geht so ein bisschen in Richtung mildere Mittel, andere rechtliche Mittel unterhalb eines Parteiverbots, die du ja möglicherweise auch trotz deiner Argumentation für ein Verbot vielleicht trotzdem auch gut findest. Also es wurde hier gefragt, zum Beispiel mit Parteifinanzierung, wie würde das funktionieren? Inwiefern könnte man dadurch die AfD zum Beispiel schwächen?
Ja, also ich finde gerade die Frage tatsächlich nicht, aber jedenfalls, also ich persönlich halte das jetzt, man kann darüber nachdenken, ob man alternativ die aus der Parteienfinanzierung ausschließt. Mir ist nicht so ganz klar, was man sich dann daraus verspricht. Also so die Idee oder die Einführung dieser Parteienfinanzierung kam ja gerade dadurch, dass man die NPD damals nicht verbieten konnte, weil sie, wie gesagt, zu unbedeutend war, um dann halt für solche Parteien die Möglichkeit offen zu halten, die dann aus der zumindest Finanzierung auszuschließen. Bei der AfD haben wir dann ja den Fall, dass wir eine Partei haben, die gerade die Größe erreicht hat. Also wenn man jetzt davon ausgeht, dass da die Voraussetzungen, die im Grunde eigentlich die gleichen sind, nur halt, dass es nicht diese Potenzialität bedarf, warum man da dann sagt, dass jetzt die AfD auch nur von der Finanzierung ausgeschlossen sein soll, da also frage ich mich dann, wozu dann das Parteiverbot als solches weiter bestehen soll. Und ich glaube auch, dass da dann wieder ganz viele Argumente aufkommen würden für die AfD, dass die dann ja natürlich dann immer noch agieren kann, immer noch in a way demokratisch legitimiert ist und dann aber gleichzeitig aus der Finanzierung ausgeschlossen wird. Und auch da könnte sich, da kommen dann diese ganzen Argumente, die könnte sich als Märtyrerin gerieren und wahrscheinlich noch viel besser, als wenn sie verboten wird, weil dann gibt es sie nicht mehr. Wenn sie kein, aber wenn sie kein Geld hat, aber trotzdem, also, oder zumindest weniger Geld, und dann aber weiter agieren kann, dann kann sie ja gerade das ja, weaponizen für sich. Also persönlich halt jetzt das von der Alternative nicht sonderlich viel.
Darf ich auch mal dazu ganz kurz was sagen? Also das überrascht mich ein wenig, Belkan, deine Antwort, weil es war ja gerade doch eine der Folgen des NPD-Urteils, dass hier Absatz 3 eingefügt wurde in Artikel 21, wodurch gerade dieser Ausschluss ermöglicht wird, weil auch das Bundesverfassungsgericht auch merkt, dass vielleicht Artikel 21 zu harsch formuliert ist und dass wir aus der Perspektive der Verhältnismäßigkeit doch vielleicht mildere Mittel einbauen müssen. Und ich glaube tatsächlich, das wollte ich vorhin eigentlich auch erwähnen und irgendwie ist das runtergegangen, dass wenn es tatsächlich zu einem Parteiverbotsverfahren kommen sollte, dass die Chance viel höher liegt, viel größer ist, dass die AfD von der Parteifinanzierung ausgeschlossen wird, als dass die AfD verboten wird. Das fände ich dann wiederum eine Antwort, eine Entscheidung, mit der ich eventuell noch mitgehen könnte, je nach Einzelfall natürlich. Aber das ist gerade meiner Meinung nach ein ziemlich starkes Mittel noch, das in Artikel 21 auf Forderung mehr oder weniger des Bundesverfassungsgerichts eingebaut wurde.
Vielen Dank. Ich stelle die dritte Frage, die weiterhin wieder mal an Jenks geht. Was macht dich denn so sicher, dass die AfD wesentlich anderen europäischen Rechtspopulisten oder rechtsradikalen Parteien ähnelt, wie der NVA oder der FPÖ oder auch dem Rassemblement National, der SVP oder den Fratelli d'Italia? Oder andersrum formuliert, woran würden wir erkennen, dass die AfD eine grundlegend andere Partei ist, die als Regierungspartei nicht normal mitspielen, sondern eben versuchen würde, eine Gewaltherrschaft zu errichten.
Also ich habe doch gerade umgekehrt argumentiert, oder? Also ich soll jetzt mein Argument umkehren? Ich verstehe es nicht. Also ich
Also
mein
die Frage
Argument.
kurz gesagt ist, du sagst ja, in anderen europäischen rechten Parteien, die mitregieren, sieht man ja, die sind dann, wenn sie in der Regierung sind, gar nicht so wild. Das hält eine robuste Demokratie aus. Aber woran würden wir denn erkennen, dass die AfD vielleicht doch anders ist als diese Parteien, dass sie eben doch auf eine Gewaltherrschaft abzielt? Was wären da die Kriterien, an denen wir das erkennen könnten?
Ich kann diese Frage empirisch so nicht beantworten. Ich bin kein Politikwissenschaftler, ich bin kein Parteienforscher. Ich wäre sehr vorsichtig mit einer Aussage. Was ich sagen kann, und ich bin froh, dass hier die Fratelli d'Italia auch angebracht wurde. Also wenn wir auch die Politik von Meloni uns anschauen, ja, und wir waren auch kurz davor, Le Pen an die Macht zu haben in Frankreich und mein Argument ist ein viel bescheideneres Argument, nämlich, dass die freiheitliche demokratische Grundordnung eine Regierungsteilnahme, also ich mache es mal konkreter, nicht wenn die AfD an die Macht käme, wenn eine Regierungsteilnahme verkraften könnte und dass auch die Europäische Union eine Regierungsteilnahme der AfD in Koalition mit einer anderen Partei verkraften würde, weil die AfD sowieso in eine Koalition gezähmt und diszipliniert wird mit anderen Parteien. Ich glaube, wie soll, also ich weiß, ich rede über etwas, also vielleicht spreche ich das Undenkbare aus jetzt. Ja? Das Undenkbare ist, die AfD kann einfach nicht, darf einfach nicht an die Macht kommen. Ja? Das ist so der grundlegende Duktus und Diskurs in Deutschland. Das kann nicht sein, das darf nicht sein. Und ich glaube, dass wir entspannte, ohne Angst diskutieren könnten und müssten und auch ganz konkret ein Szenario uns zeichnen, was, wenn die AfD tatsächlich einer ja, Regierung teilnimmt. Wir haben ja, ich habe es gerade das Beispiel gegeben von Jüterbog, eine Stadt hier südlich von Berlin, ungefähr 50, 60 Kilometer südlich von Berlin, hat inzwischen einen AfD-Bürgermeister. Ich persönlich finde es super spannend und interessant, mal ganz konkret zu beobachten, was jetzt in der nächsten Zeit dort passieren wird. Was für, Also müssen auch die AfD-Gegnerinnen ganz ehrlich sein, wenn er zum Beispiel nach 5 Jahren noch immer dasteht und oder nicht mehr da ist oder nicht mehr gewählt wird, ob jetzt damit die freiheitliche demokratische Grundordnung schon beseitigt wurde oder nicht. Ja? Ich möchte damit jetzt nicht die lokale politische Ebene mit der Bundesebene vermischen, aber das ist alles auch Teil des demokratischen Apparats.
Also ein Teil der freiheitlich-demokratischen Grundordnung ist, soweit ich das als Nicht-Juristin sagen kann, ein wichtiger Aspekt für den demokratischen Rechtsstaat ist ja zum Beispiel auch die Pressefreiheit. Da würde ich jetzt nochmal als Journalistin darauf hinweisen, dass die Zahl der Gewalttaten gegen Presse, also wirklich die Einschränkung der Pressefreiheiten, nicht nur in Deutschland zugenommen hatte, jetzt jahrelang bis zu diesem Jahr, sondern auch, dass die allermeisten Tatverdächtigen aus dem rechten Kontext kommen. Also da sieht man ja schon eben, dass das Ausleben der freiheitlich-demokratischen Grundordnung einfach schwieriger wird durch eine erstarkende Rechte. Das ist ja offenkundig. Das ist jetzt nur ein weiterer Beleg dafür. Wie würdest du dem denn dann Einhalt gebieten wollen? Diese
Aber das
ganzen
ist doch
Probleme,
kein.
die sind ja alle, sind ja alles Gefahren für die freiheitlich-demokratische
Aber das
Grundordnung.
ist doch kein
Wie sollen die
hinreichender
dann?
Grund. Aber das ist doch kein hinreichender Grund für ein Parteiverbot. Das ist alles Grund genug, um das strafrechtlich zu bekämpfen. Also ich glaube, so ein Parteiverbot, das ist wirklich eine ganz, ganz, ganz große Nummer. Also das ist eine Demokratie nicht würdig. Ich glaube, und das hier würde ich noch mal eine viel grundlegende historische Argumentation einbauen wollen, und zwar, dass eine weitere Lehre aus dem Nationalsozialismus ist, Parteiverboten gegenüber sehr, sehr, sehr skeptisch zu sein. Auch
Okay,
wenn wir
aber
als wehrhafte Demokratie
für die Parteien gelten ja auch Regeln. Also um das Recht in Anspruch nehmen zu können, in einem demokratischen Staat mitspielen zu dürfen, müssen sie eben ja selber diese Regeln auch einhalten, die für Parteien gelten. Zum Beispiel eben was die Pressefreiheit angeht. Die AfD ist die einzige Partei, die regelmäßig PressevertreterInnen nicht zulässt. Und da an der Stelle ganz offensichtlich für alle sichtbar die Pressefreiheit nicht achtet. Also die AfD, und dann würde ich nochmal diesen qualitativen Unterschied betonen, verhält sich ja einfach auch selbst anders, was man ja als Argument nehmen könnte, was rechtfertigt, dass sie auch anders behandelt wird als eben andere. Die CSU hat vielleicht ähnlich rassistische asylpolitische Forderungen, aber er verhält sich im demokratischen Alltag, im Ablauf vielleicht dann doch noch mal vielleicht einen Ticken anders. Das müsste man, kann man drüber streiten, aber dafür habe ich jetzt einfach löst sowas ja nicht.
ja, durch rechtsstaatlich mögliche Mittel. Wenn das in einem zum Beispiel parlamentarischen Kontext wäre, könnte man doch eine Verfassungsbeschwerde einlegen. Aber, und dann ist jetzt die Frage, ob sie klagebefugt sind, ob das ein Eingriff ist. Also ich glaube, es ist nicht so, dass sie überhaupt keine Möglichkeit haben, um sich gegen sowas durchzusetzen. Ja, und was die Pressefreiheit angeht und die Wissenschaftsfreiheit angeht, ja, da möchte ich sehr gerne nochmal zum Beispiel die sogenannte Antisemitismusresolution des Bundestags in Erinnerung rufen. Ja, eine Antisemitismusresolution, die gefeiert wurde von der AfD und die getragen wurde und gepusht wurde auch von anderen Parteien. Ja, und ich glaube, das sind sehr ernsthafte Gefährdungen unserer freiheitlichen demokratischen, also eine Erosion von rechtsstaatlichen Errungenschaften, die wir mitmachen und die für mich viel gefährlicher sind als eine AfD, die größer und größer wird und sehr problematisch ist, aber noch immer keine Möglichkeit hat, um Politik konkret zu gestalten. Und damit
Aber
AfD nicht größer wird, nicht zu einem größeren Problem wird, sollten die anderen Parteien keine Politiken verabschieden, die so von der AfD gefeiert werden?
wer kann? Was denkst du?
Also ich überzeugt mich jetzt eigentlich auch alles noch nicht so. Also vor allen Dingen das Argument, dass jetzt, dass die Politik der jetzt regierenden Parteien gefährlicher sei als die AfD, das liegt ja daran, dass die regieren und die natürlich verbindliche Entscheidungen treffen können. Und das Problem ist ja gerade, dass wir das bei der AfD nicht wollen. Ich würde auch behaupten, dass die AfD auch dahingehend wahrscheinlich noch viel, viel restriktiver sein würde und viel repressivere Politik machen würde. Also Das sind Mutmaßungen, aber trotzdem, also so, ich würde zumindest auf gar keinen Fall behaupten, dass die AfD das irgendwie, wenn die an der Macht wäre, alles besser machen würde oder nicht gefährlich wäre. Also ich weiß nicht, auch daraus kann ich jetzt, dem Argument kann ich jetzt nicht so viel abgewinnen. Und für mich bleibt es dabei, dass die AfD als, also dass die Gefahr der AfD weiterhin besteht und die, ich glaube, wenn man sich die Faktenlage anguckt, da gibt es nicht nur das OVG-Urteil oder die Gutachten des Bundesverfassungsschutzes, sondern auch aus der Zivilgesellschaft gibt es Sammlungen von Argumenten. Die AfD-Verbotskampagne hat, glaube ich, auch macht auch Recherchen dazu. Dann gibt es vom Zentrum für politische Schönheit eine Sammlung, die jetzt mittlerweile über 2400 Beweise. Also natürlich muss man da gucken, ob die jetzt wirklich beweisen, dass die AfD gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung ausgeht. Aber zumindest sammeln sie ja schon Aussagen, die über das, was aus den bürgerlichen Parteien kommt oder den Zentrumparteien, dass das darüber hinausgeht und dass das viel gefährlicher ist. Ich glaube auch. Und also zu dem anderen, was du gerade meintest, Cengiz, mit der, dass also das, ja, die, dass ja eigentlich die Bundesrepublik als Gegenentwurf zum Nationalsozialismus auch irgendwie daraus gelehrt, also dass daraus die Lehre oder so eine bestimmte Berührungsangst irgendwie kommt gegenüber so einem Parteienverbot. Und da sind aber auch die Umstände ganz andere gewesen und auch die Möglichkeiten, Parteien zu verbieten, waren in der Weimarer Republik anders als jetzt hier in der Bundesrepublik unter dem Grundgesetz. Und deswegen haben wir ein Bundesverfassungsgericht, was als einzige Instanz entscheiden kann darüber, ob eine Partei verboten wird oder nicht und nicht irgendwie die Exekutive oder so. Deswegen finde ich den Vergleich ehrlich gesagt auch ein bisschen hinkend. Genau, also ich bleibe dabei, dass das die AfD gefährlich ist und man dagegen mehr tun muss, als die in die Position zu lassen und zu warten, zu gucken, was die machen oder den Parteien, weil also so wünschenswert das auch ist, wird das ja, also sehen wir, das ist ja seit Jahrzehnten oder seit Anbeginn der Bundesrepublik, sagen wir, die Politik muss andere Politik machen oder die Parteien müssen andere Politik machen, tun sie aber nicht. Also das ist eine ganz andere Baustelle meiner Meinung nach als das AfD-Verbot. Also das muss man, darüber muss man weiterreden und auch über gerade was du angesprochen hast, Cengiz, ne, mit der Antisemitismus-Resolution und Versuche, die ihrer Antisemitismus-Definition rechtlich verbindlich werden zu lassen. Das sind Sachen, da muss man alarmiert sein und da muss man drüber diskutieren und da muss man auch was gegen sagen. Aber das ist für mich, ich finde, das kann man auch getrennt voneinander. Man kann auch beides machen. Warum nicht?
So, nachdem Cengiz jetzt die ganzen Fragen geerntet hat aus dem Chat, bevor ich noch zwei weitere super interessante Fragen aus dem Chat stelle, möchte ich aber auch noch mal was an Berkan fragen, was an deiner Argumentation oder mit deiner Forderung verbunden ist und ja eben auch nicht unproblematisch ist, dass mit der Forderung, ein AfD-Verbot zu prüfen, der Verfassungsschutz auf den Plan gerufen wird, was ja aus einer antirassistischen Sicht wahrscheinlich neben der Polizei so ungefähr die wirklich gefährlichste Behörde ist für die Menschen hier. Das ist doch ein Problem.
Das ist auf jeden Fall ein Problem. Ich würde sagen, das Problem besteht insbesondere deshalb, weil der Bundesverfassungsschutz halt so willkürlich handelt, wie er handelt, in Bezug auf auch Zeitungen oder wir haben ja das mit der Jungen Welt gehabt und wir sehen immer wieder linke Gruppierungen, die beobachtet werden. Wir sehen
NSU.
NSU, ja, das als NSU-Skandal auf jeden Fall, genau. Aber ich meine jetzt so aus der Perspektive, wo beobachtet, also wo quasi repressiv gegen bestimmte Gruppen vorgegangen wird, wo man sich das vielleicht nicht wünschen würde oder beziehungsweise wo man keinen Anlass dazu sieht. Und das Problem ist ja dabei immer noch, dass die Verfassungsschutzbehörden mit einem Extremismusbegriff, mit einem Extremismusmodell arbeiten, der quasi so in die Mitte irgendwo sieht und dann auf beiden Seiten zwei Extremismen. Und sobald man in den extremistischen Bereich ist, muss man beobachtet werden. Das führt dann auch zu so willkürlichen Begriffen oder Neubildungen von irgendwelchen extremistischen Bewegungen, wie zum Beispiel während der Corona-Pandemie die Bewegung als irgendwie, ich weiß nicht genau, wie die bezeichnet haben, aber auch irgendwie so neue Arten von Extremismus. Dann gibt es Ausländerextremismus und so weiter. Und gerade dieses Urteil vom Bundesverfassungsgericht, was ja eigentlich vorschreibt, dass es nicht irgendwie so nur irgendwelche Extremismen, extreme Ansichten oder sowas der Anlass dafür sind, dass eine Partei verboten werden kann oder dass etwas gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung ausgeht, sondern es geht von der Menschenwürde aus. Und erst wenn man gegen die Menschenwürde, entweder gegen die Menschenwürde an sich oder gegen deren Ausprägung im Demokratieprinzip oder im Rechtsstaatsprinzip, wenn man dagegen ausgeht, dann ist man verfassungsfeindlich. Und daran sollte sich meiner Meinung nach dann auch sollten sich die Verfassungsschutzbehörden orientieren. Und dann hätte man diese Probleme nicht, die man dann dadurch hat, dass die Verfassungsschutzbehörden dann bestimmte Gruppen beobachten, die eigentlich für mehr gleiche Freiheit sind, also so linke oder radikal-demokratische Gruppen und so weiter. Und auf der anderen Seite hat man natürlich dann die Skandale, die, wie du jetzt gerade auch angesprochen hast, ne, zum Beispiel beim NSU, dass da dann die Verfassungsschutzbehörden nicht richtig arbeiten oder Akten verschwinden, Beweise vernichtet werden und so weiter. Das ist, ja, würde ich sagen, nochmal so ein ganz anderes Feld, wo man dann darüber reden muss. Und das ist wiederum auch wieder meiner Meinung nach ein Problem, was gerade durch den Rechtsruck hervorgerufen wird, dass man halt Rechte in Sicherheitsbehörden hat, in der Polizei, im Militär, im Verfassungsschutz. Da würde ich aber auch wieder sagen, das spricht dann wieder dafür, dass man was gegen Rechtsextremismus, insbesondere auch organisierten Rechtsextremismus in Parlamenten und in der Politik machen muss und damit auch gegen die AfD.
Wie lautet da eigentlich die Frage? Ich habe den Anfang ein wenig verpasst, weil
Dass
ich
man bei
verfasst
einer Prüfung oder bei einem Verbotsverfahren den Verfassungsschutz auf den Plan ruft, der aus antirassistischer Sicht selbst eine Gefahr darstellt. Und
Ja.
steht.
Ganz kurz, vielleicht nochmal noch ein kleiner Einschub. Die Argumente sind nicht jetzt mir einfach so gekommen, sondern ich habe von Tim Wielen Text dazu gelesen aus der KJ. Den kann ich jedem ans Herz legen. Da macht er das nochmal viel ausführlicher.
Alles klar, ich würde die nächste Frage
Genau.
vorlesen aus dem Chat.
Ja, darf ich auch einen Satz dazu sagen? Ja,
Na gut.
ich finde auch, dass es ein wirklich sehr gefährliches Spiel ist, woran inzwischen auch einige progressive linken Akteure teilnehmen, nämlich den Verfassungsschutz so zu legitimieren, weil wir dachten, aus einer linken Perspektive wären wir an den Punkt gekommen, wo wir die Abschaffung des Verfassungsschutzes befürworten würden und nicht jetzt gerade in diesen Zeiten uns auf den Verfassungsschutz zu verlassen. Und ich glaube, wenn es tatsächlich zu einer Verfassungsschutzbehörden so legitimieren würden, dann können wir, glaube ich, das wäre für mich nochmal eine größere Gefahr. Wir sind jetzt schon an einem Punkt, wo in der Antisemitismusresolution schon darauf hingedeutet wird, dass die Verfassungsschutzbehörden die Erkenntnisse der Verfassungsschutzbehörden heranzuziehen sind. Ja? Wir haben heute langsam hier und da ein paar Entscheidungen aus Bayern, wo eine Einbürgerung abgelehnt wird, weil aus den Erkenntnissen der Verfassungsschutzbehörden deutlich geworden ist, dass diese Person sich nicht zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung bekennt, weil diese Person andere Meinung hat zu Israel.
Okay, dann stelle ich die nächste kritische Frage an Cengiz, wenn ich also genau, Artikel 21 Absatz 2 Satz 1 Grundgesetz hat aber ja auch einen präventiven Charakter zum Schutz der Verfassung. Auch nach der geänderten Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts muss eine konkrete Gefahr nicht vorliegen, sodass ein Blick beispielsweise nach Belgien oder auf AfD-Bürgermeister doch eigentlich irrelevant ist, nur weil dort überspitzt formuliert die Demokratie bisher noch nicht abgeschafft wurde. Wann wäre der Punkt erreicht, ein Verbotsverfahren einzuleiten und würde man nicht das Risiko eingehen, dass es dann zu spät ist? Die Frage haben wir eigentlich vorhin schon besprochen. Ich habe jetzt trotzdem, weil der Verweis auf Artikel 21 2 Absatz 1 nochmal drin kam, nochmal den präventiven Charakter, falls du doch nochmal was dazu sagen möchtest, Cengiz, inwiefern da nicht doch eine Verantwortung daraus erwächst.
Ja, also wir haben in den letzten Jahren sehr viel zu Gefahrenrecht besprochen, diskutiert, vor allem auch im Sicherheitsrecht. Und ich glaube nicht, dass das Bundesverfassungsgericht mit einem einfachen Verweis auf abstrakte Gefahr sich begnügen wird. Meine Leseart ist eine andere, der bisherigen Rechtsprechung. Und darin würde ich tatsächlich einen Unterschied sehen, wenn es zu einem Parteiverbotsverfahren gegenüber der AfD kommen würde, dass das Bundesverfassungsgericht genau diesen Punkt aufgreifen wird, um den Gefahrenbegriff oder das Kriterium der Gefahr viel genauer zu konkretisieren. Und damit, ja, ich glaube, die fragende Person hat recht. Artikel 21 hat auch einen präventiven Charakter. Aber ich glaube, diese präventive Funktion von Artikel 21 steht immer in einem sehr angespannten Verhältnis als ein schweres Schwert innerhalb der Demokratie, um eine Partei zu verbieten. Und ich glaube, dass das Bundesverfassungsgericht bisher noch nicht die Chance hatte, um in einem wirklich brenzlichen, kritischen Fall tatsächlich in die eine oder andere Richtung zu entscheiden. Und ich glaube, dass die Argumentation dann gehen wird, dass das Bundesverfassungsgericht erstmal, ich hoffe, in diese Richtung argumentieren wird, auch das Argument darauf ausgehen konkretisieren wird im Hinblick auf konkrete Gefahr, dahingehend, dass der politische Betrieb viel realistischer dargestellt wird, dass auch wenn die AfD an einer Regierung teilnehmen würde, dass noch immer nicht die Beseitigung oder die Gefährdung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung bedeuten muss. Ich glaube, das wäre ein Punkt, wo das Bundesverfassungsgericht viel tiefer in die Diskussion gehen wird.
Vielen Dank. Willst du darauf was erwidern, Berkan?
Nee, gar nicht.
Okay, dann würde ich die nächste Frage stellen. Ich würde gerne noch mal wissen, was das dann in der Praxis heißt. Was kann gegen die AfD und gegen rechte Positionen getan werden? Beratungsstellen rechtsextremer, rassistischer und antisemitischer Gewalt, vermute ich mal, soll es heißen, aus Sachsen, Thüringen, Brandenburg warnen bereits jetzt, dass sich rechte Täter nach der Wahl sicherer fühlen. Dazu würde ich ergänzen, das ist das, was ich vorhin auch meinte. Nach der ersten Trump-Wahl in den USA ist ja auch die rassistische Gewalt wirklich messbar und extrem nach oben geschnellt. Also, dass allein die Wahl der Partei auch einen Effekt hat auf die Straßen, auf die Gewalt, das ist ja bekannt. Und dass die Täter sich eben sicher fühlen. Gleichzeitig sind die Stellen, also die Beratungsstellen für Rechte bei rechter Gewalt, jetzt schon von Haushaltskürzungen stark bedroht. Sollte die AfD Teil einer Regierung werden, ist zu befürchten, dass diese Entwicklungen verstärkt werden. Also der Fokus auch nochmal auf die Finanzierung von diesen Stellen, die dann natürlich auch bedroht wäre. Es
Ich
ist
sehe, ich kann die Frage hier nicht lesen und aber
kein Fragezeichen. Es ist kein Fragezeichen. Ich mache mal eine Frage draus.
ja.
Wenn die AfD an der Macht oder zumindest Teil einer Regierung ist oder so viel, so eine große Zahl an Sitzen im Parlament hat, dass sie eben einfach mitbestimmen kann, ob sie jetzt Teil der Regierung ist oder nicht, Minderheitsregierung. Wenn die AfD diese Möglichkeit hat, dann wird sie sich ja vermutlich gegen die Finanzierung von Beratungsstellen richten. Was sagst du dazu, Cengiz?
Aber wir haben doch, Lotte, du hast doch gerade selbst vorgelesen, dass die Beratungsstellen ohne AfD gekürzt werden. Also ich sehe den Punkt nicht.
Ja, aber schon nochmal ein anderes Ausmaß, oder? Also ich habe zufällig für die Taz heute einen Artikel bearbeitet, wo es um so politische Bildung ging und da sind jetzt 45% der Gelder wegen dem fehlenden Haushalt fürs nächste Jahr aktuell gesichert. Das ist natürlich viel zu wenig, ne? Die Bildung, politische Bildung, die Integrationskurse, diese ganzen Träger, die ächzen. Manche haben auch noch gar keine Sicherheit. Aber natürlich ist 45% von dem, was eigentlich im Raum stand, viel zu wenig, aber sie kriegen noch Geld. Und meinst du wirklich, die AfD würde die Bildungsstätte Anne Frank oder das Anne-Frank-Zentrum oder die Beratungsstelle Opferperspektive ausfinanzieren? Unter der AfD würden die ja wahrscheinlich noch, also gar kein Geld bekommen.
Ja,
Ich glaube, man
und warum
versteht.
glauben wir, dass staatsfinanzierte Zivilgesellschaft eine bessere ist als eine nicht staatsfinanzierte Zivilgesellschaft? Ich würde sogar argumentieren, dass eine staatsfinanzierte Zivilgesellschaft wie ein zahnloses Tiger ist und dass es viel zu brav ist gegenüber staatlichen Praktiken, weil die immer davon abhängig sind. Ich glaube, das ist ein Problem. Wie gesagt, es ist und wird ein Problem bleiben. Und das ist das ein zusätzliches Problem, Leute. Ja, ich möchte die Probleme nicht, aber das ist alles kein hinreichender Grund für eine Parteiverbot. Der Punkt ist und bleibt, wir als Gesellschaft und alle anderen politischen Parteien, wir dürfen unsere eigene Verantwortung nicht aus dem Blick verlieren. Und wir haben viel mehr Agency, viel mehr Handlungsfähigkeit, als dass wir uns eigentlich zutrauen würden.
Ja, ich glaube, das ist, also ich unterbreche dich jetzt einfach mal, weil es so langsam Richtung Ende gehen sollte und das, glaube ich, dein Punkt sehr gut klar geworden ist und dir auch eine schlüssige Argumentation hast. Es gibt noch zwei Fragen im Chat. Richtung, inwiefern also man positiv antirassistische Politik machen könnte, also was für Mittel das sein könnten, zum Beispiel, Sekunde, jetzt muss ich es gerade nochmal aufmachen. Also wenn du die Verbotsforderung eben kritisch findest, oder vielleicht könnte man es auch damit verbinden, aber was wären denn so positive Forderungen in die Richtung, wie man eine postmigrantische Demokratie noch robuster machen kann oder noch besser schützen kann. Wahlrecht für alle ins Grundgesetz schreiben, Anspruch auf Einbürgerung im Grundgesetz, Antirassismus als Staatsziel, eine Staatsbürgerschaftsreform.
Antirassismus als Staatsziel auf alle Fälle nicht. Also diese Staatszielbestimmungen, das sind alles symbolische Politiken. Wir haben ganz am Anfang in der Verfassung stehen, die Würde des Menschen ist unantastbar. Daraus folgt auch eine Schutzpflicht. Wir haben das Diskriminierungsverbot im Grundgesetz. Wir sind gut ausgerüstet. Wir sind ein sehr starker Verfassungsstaat und wir haben eine sehr starke Verfassungsgerichtsbarkeit. Und das sage ich als eine Person, die irgendwo anders sozialisiert ist, inzwischen in Deutschland wohnt und deutsches Recht lehrt und dazu auch forscht. Die Bundesrepublik Deutschland wird immer als ein gutes Beispiel geben, wie ein Rechtsstaat funktioniert, wie ein Verfassungsdogmatik auch aussehen kann und zu Recht auch. So viel Verfassungspatriotismus für heute, von mir nicht mehr. Okay. Und
Okay, danke schön.
ich würde gerne auf die konkrete Punkte schon zurückkommen, aber ich möchte es ganz kurz halten. Ich glaube, es gibt ganz viele Punkte, die Communities schon lange fordern: AGG-Reform, Staatsangehörigkeit, Wahlrecht und so. Und ich glaube wirklich, wir wären viel weiter, wenn wir uns darauf schon fokussiert hatten in den letzten Zeiten. Und an dieser Stelle möchte ich ein Argument, was wirklich nicht zur Geltung kommt, leider, aber ein super wichtiges Argument ist, es gibt sehr wenige Migrantisierten oder Vulnerablen oder beziehungsweise Minderheitscommunities, die sich für ein AfD-Verbot einsetzen. Zentralrat spricht das nicht ausdrücklich aus, Türkischer Bund Berlin-Brandenburg spricht das nicht ausdrücklich aus, Sinti und Roma-Vereinigung, die sprechen das nicht ausdrücklich aus. Wenn sie das wirklich wollen würden, hätten sie das schon längst eingefordert. Und
Wie
es muss.
erklärst du dir, dass die das nicht fordern? Womit
Nochmal.
erklärst du dir das? Wie erklärst du, dass die ganzen migrantischen Selbstorganisationen das, also viele das nicht fordern?
Weil diese migrantischen Organisationen schon so lange im Geschäft sind und schon so viel gesehen haben, auch vor der AfD, dass sie nicht die AfD als die größte Gefahr sehen für ihre Politiken. Weil diese Organisationen wissen, dass alle anderen Parteien auch sehr viel, ja, wie soll ich das, ich möchte jetzt nicht gegen das Ende ein wenig, ja, wie drücke ich das jetzt diplomatisch aus, dass sie schlechte Politik betrieben haben, die auch sehr nachteilig waren für die migrantischen Communities und dass die ein Kontinuum sehen. Und dass die kein Zäsur sehen. Es kann ja auch kein Zäsur sein, weil die AfD nicht an der Macht war oder an die Macht gekommen ist. Aber ich glaube, es kommt wirklich darauf an, dass die Parteien sehen, dass dass in der Bundesrepublik Deutschland schon länger strukturelle Probleme gegeben hat, die nach wie vor da sind und die nach wie vor ungelöst sind von den Parteien, die schon immer da waren.
Jetzt würde ich die bisher letzte Frage, die es gibt, aus dem Chat an Berkan stellen und vorher noch mal einmal im Chat noch mal, also oder an alle Zuhörenden noch mal aufrufen. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt die jetzt rein. Ansonsten würden wir danach so langsam zum Ende kommen. Genau, Berkan. Nehmen wir mal an, das Verfassungsgericht würde die AfD wirklich verbieten. Deine Forderung würde also umgesetzt. Dann müsste die Polizei das Verbot ja vollstrecken. Nehmen wir aber mal an oder geschätzungsweise, dass jeder zweite Polizist selber AfD wählt oder der AfD nahesteht. Was würde dann passieren? Was wäre, wenn die Polizei sich weigern würde, das Verbot zu vollstrecken? Hätten wir dann nicht sofort eine staatsstreichartige Situation oder einen Staatsstreich?
Also keine Ahnung, was die Polizei dann machen wird. Ich kann jetzt könnte dann nur spekulieren, aber also ja, das wäre dann, wenn die Polizei das, also es wäre auf jeden Fall eine Staatskrise, wenn die Polizei aufhören würde, die ja Politik umzusetzen und Strafverfolgung zu betreiben und so weiter. Das wäre natürlich eine Staatskrise. Aber inwieweit das jetzt so ein Staatsstreich oder sowas umsteht, keine Ahnung. Also, ich finde, das ist jetzt alles ein bisschen zu sehr Spekulation, um dazu viel zu so sagen zu können zu.
Gut, gibt es noch mehr Fragen? Dann vielleicht, um zum Ende zu kommen, ganz kurz bitte mit Ja oder Nein antworten. Cengiz, wird es dazu kommen, dass das Bundesverfassungsgericht ein AfD-Verbot prüft? Ja oder
Nee.
nein?
Nee.
Wer kann, was ist deine Prognose?
Ich weiß es nicht.
Alles klar, kein Ja oder Nein, aber du hoffst es.
Ja.
Alles klar, dann erstmal ganz herzlichen Dank für diesen wirklich interessanten Austausch. Danke auch für die Fragen aus dem Chat von den Zuhörenden. Danke für euer Interesse. Danke für euer vielfältiges antifaschistisches Engagement auf allen Wegen. Und wenn es sonst nichts mehr hinzuzufügen gibt, auch nicht von meinen Kollegen vom Grundrechtekomitee oder vom RAV, dann würde ich mich bedanken und die Runde schließen.
Danke auch an dich, Lotte, und an dich, Jengs.
Danke,
Danke
schönen
auch
Abend euch
für
allen.
die Diskussion.
Macht's gut. Ciao.
Ciao.
Bleiben wir noch ganz kurz oder wir verabschieden uns?
Wir können noch kurz auch bleiben. Ja.
Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie es vorgesehen
Wir
ist.
schmeißen nur die anderen Leute raus. Ciao.
Ja, wir können ja noch kurz bleiben und nur kurz noch Tschüss sagen in Ruhe.
Klar.
War sehr, sehr interessant. Vielen Dank. Fand ich auch super. Hat Spaß gemacht.
Ja.
Ja. Beide Positionen lassen sich auch wirklich sehr gut hören. Also bleibt alles natürlich
Ja.
theoretisch akademisch, aber trotzdem interessant.
Ja, von mir danke. Und das war auch sehr spannend, weil ihr oft direkt aufeinander geantwortet habt. Ne? Nicht so vortragsmäßig, sondern es war so ein Back and Forth. Das hat gut geklappt, finde ich.
Ja, beste
Sind immer noch
demokratische.
Leute drin.
Das macht nichts, das können alle hören. Alle waren ja dabei.
Ja.
Ja.
Nee, wirklich schön, dass ihr wirklich auch so aufeinander eingegangen seid. Das mag ich immer.
Wer ist Kathi Chaya? Kenne ich Kathi Chaya?
Also ich kenne Kathi Chaya auch nicht, aber sie hat einen prominenten Nachnamen. Kathi, willst du noch was sagen?
Vielleicht die Schwester oder Ehefrau von.
Ich habe sogar kurz gegoogelt, weil ich auch neugierig war, aber ich habe jetzt erstmal niemanden gefunden mit dem Namen.
Oh, ich
Aha.
habe gerade vergessen meinen Witz mit dem.
Ich frage einfach Kathi, ob sie sich noch kurz vorstellen möchte.
Ah ja, Katie ist da. Oh
Aber ich
Gott.
beende dann mal die Aufzeichnung.
Wenn sie eine Linke ist und nicht mit dem zu tun hat, dann ist